Es freut mich, dass wir unser Studium über, wie wir die Bibel auslegen, mit dieser 13. Präsentation beenden. Es war ein sehr schönes Studium und wir kommen zum Schluss mit dem Titel Gemäß dem Wort Gottes leben. Als Jesus in der Wüste versucht wurde, dass er sich aus Steinen Brot macht, antwortet er dem Versucher in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von dem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und dabei zitiert er 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 3. Und dort sagt Gott, er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hattest. Das war das Brot vom Himmel. Auf das er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, das aus dem Munde des Herrn geht. Das heißt, der Mensch lebt nicht von Essen und Trinken. Er lebt nicht von Sauerstoff. Das sind Mittel, die zum Leben gehören. Aber das Leben besteht aus dem Worte Gottes. Es ist heute das, was am wenigsten dem Menschen bekannt ist. Warum? Weil wir mit einem Irrtum geboren sind, mit einem Selbstbetrug, dass wir denken, wir leben geistig aus uns selbst. Dass wir nicht mehr leben, um zu dienen, sondern für uns. Und Gott hat uns diese Schrift gegeben, dass wir von seinem Wort leben. Aber von seinem Wort leben geht nicht, es sei denn, ich kann es zerstückeln, wie wir letztes Mal gesehen haben. Ich muss es ja, den Inhalt muss ich rausfiltern. Und wenn ich das nicht kann, dann wird dieses Wort Gottes, was er mir gegeben hat, zum Verhängnis. Als Jesus in Johannes 6 sagt, er ist dieses Wort, das vom Himmel gekommen ist und das die Menschen, die ihn zuhörten, sagen, ihr müsst mich essen, mein Fleisch essen und mein Blut trinken, haben sie ihn falsch interpretiert oder man könnte sagen, sie haben ihn auch richtig interpretiert. Sie wollten ihn nicht aufnehmen. Warum haben sie Christus nicht aufgenommen? Warum sind auch die 70 Jünger weggegangen, die mit ihm über ein Jahr lang waren? Weil sie das Wort nicht akzeptieren wollten, zu leben in völliger Abhängigkeit vom Worte Gottes. Deshalb gibt es eine Auseinandersetzung und wir haben sie gesehen. Und sie geht darum, werde ich das Wort Gottes richtig auslegen oder nicht richtig auslegen? Wisst ihr, die 10 Jungfrauen, die am Ende der Zeit auf den Bräutigam, auf Christus warten, sind nicht die, die die Bibel nicht kennen. Es sind gerade die Bibelkenner. Aber siehe da, die Hälfte von ihnen kennt sie falsch. Zu welcher Hälfte willst du gehören? Zu der, der die Bibel richtig auslegt oder die Bibel falsch auslegt? Weil das Wort ist hier offenbart. Christus, das Manna des Himmels, kommt von oben, die Verbindung zum Vater. Und die Menschen nehmen ihn nicht auf. Warum? Weil sie das Wort falsch interpretieren. Die Auseinandersetzung in diesen letzten Tagen wird nicht gehen, ob die Bibel das Wort Gottes ist oder nicht, sondern sie wird nur gehen, ob sie richtig verstanden wird oder nicht richtig verstanden wird. Weil niemand kann dieses Wort aufnehmen, ohne dass er es interpretiert, ohne dass er es zerlegt. Deshalb verstehst du es richtig. Lass uns durchgehen durch das, was wir in diesem Quartal gemacht haben und versuchen, es auf den Punkt zu bringen in kurzer Zeit. Ich werde es nur erwähnen, aber ich möchte, dass wir einen Überblick haben über das, wie das Leben gehen soll. So, die Bibel hat einen Inhalt. Sie sagt mir meine Herkunft. Wo komme ich her? Das ist eines der wichtigsten Fragen, die es gibt. Wir wissen, Gott hat den Menschen geschaffen. Und er hat ihn gemacht aus Erde, daraus ist der Körper und sein Hirn geworden und den Lebensodem, aus dem ist ein Geist geworden. Und zusammen ergeben sie die Seele. Diese Seele ist, wie jedes, was Gott geschaffen hat, nach Gottes Gesetz ein Kanal. Es muss Dinge umsetzen. Es wurde nicht für sich gemacht und es wurde nicht gemacht, dass es aus sich selbst lebt. Deshalb hat der Körper und der Geist Bedürfnisse, die sie umsetzen müssen, um ihren Zweck zu erfüllen. Der Körper braucht Chemie und elektrischen Strom, wir wissen das zur Genüge. Der Geist braucht geistige Informationen, das Wort, haben wir gesehen, und dieses Wort muss von jemandem kommen. Es muss nämlich aus Gott kommen, weil von einem anderen Wort kannst du nicht leben. Das heißt, die Informationsquelle ist Gott und ich nehme von ihm. Aber dass ich diese vier Dinge aufnehme, der Geist braucht zwei, der Körper braucht zwei, brauche ich Eingänge. Der Geist hat Eingang Nummer eins, der Körper hat Eingang zwei, das ist, für ihn ist es natürlich Eingang eins, aber insgesamt für die Seele ist es Eingang zwei, nämlich wo der Geist seinen elektrischen Impuls macht. Und der Eingang drei sind Mund, Nase und Haut, das, wo wir die Chemie aufnehmen. Und der ganze Prozess beginnt am Eingang. Der Mensch lebt von der Wahrheit. Und die Wahrheit kann er nur verstehen, wenn er das Gesetz versteht. Und wenn er ein Wort aufnimmt, dann nimmt er das mit Glauben auf. Und wenn es ein Wort Gottes ist, vertraut er damit automatisch Gott. Damit sind seine Entscheidungen alle richtig am Ausgang und er benutzt seinen Körper, den er durch Entscheidung macht, er den Strom und benutzt den Körper, indem er auch die körperlichen Bedürfnisse dem Körper zur Verfügung stellt, um den Zweck seines Lebens zu erfüllen. So, er hat einen Eingang und einen Ausgang. Und das ist entscheidend zu verstehen. Der Mensch lebt vom Wort. Aber er muss es glauben, dass es wahr ist. Es muss es auseinanderlegen. Ich hoffe, ihr wisst das aus den anderen Vorträgen. Jetzt ist aber der Mensch in ein Problem geraten. Wo liegt die Ursache des menschlichen Problems? Adam und Eva glauben dem Wort der Schlange. Sie nehmen dieses Wort auf. Dadurch glauben sie einer Lüge als Wahrheit. Und dadurch verbinden sie sich mit dem Teufel, mit Luzifer und vertrauen ihm und kommen natürlich aus der Beziehung zu Gott. Es endet sich, sie brechen dadurch das Gesetz, es endet sich ihre Identität und sie können ihren Schöpfungszweck nicht mehr erfüllen. So, was hat sich in ihm verändert durch dieses Aufnehmen des Wortes eines Geschöpfes? Er hat den falschen Eingang. Er denkt nun, er ist Gott. Seine Identität hat sich verändert. Was sind die Folgen der inneren Veränderung? Die Folgen der inneren Veränderung sind den meisten Menschen nicht bewusst. Ohne Zugang zu Gott, für immer von Gott getrennt. Er ist nicht in der Lage, seine Bedürfnisse zu erkennen. Er ist nicht in der Lage, sich selbst zu erkennen. Der Mensch ist für immer ein Sklave des Teufels. Er führt den Willen Satans aus, während er glaubt, dass er seinen eigenen Willen tut. Und die Bibel beschreibt diesen Zustand in fünf Bildern der Armut, des Zerschlagenseins, des Gefangenseins, der Blindheit und des Unterdrücktseins. Das sind die fünf Bilder, die ein und dasselbe zeigen, nämlich, dass der Mensch hoffnungslos verloren ist. Deshalb ist die Frage, wie kann er daraus erlöst werden, wenn er nicht mehr raus kann? Und hier ist die schwerste Aufgabe Gottes, dem Menschen seine innere Not zu zeigen. Weil wenn er Gott ist, sieht er sich nicht so. Und jetzt muss ihm Gott zeigen, durch physische Beispiele, dass er in diesem Zustand ist, aus dem er nicht raus kann. Er muss ihm zeigen, durch das System der Opfer, er muss ein Tier schlachten, damit der Mensch erkennt, dass etwas in ihm nicht mehr gut ist. Es muss verändert werden, es muss getötet werden. Er gibt die Beschneidung. Die Vorhaut ist nichts anderes als ein physisches Element für den inneren Zustand der hier beschrieben wird, der denkt, ich bin Gott. Die Reinheitsgesetze, und wir werden sie in den nächsten Vorträgen, im nächsten Quartal uns anschauen, weil wir haben nicht wirklich verstanden, was bedeuten sie, was wollte Gott durch sie sagen. Und dann haben wir die Taufe, die der Johannes gebracht hat, und das Kreuz. Was erklären diese Dinge uns? Und dann müssen wir, dadurch, dass wir unfähig sind, das Gesetz zu halten, wir sehen, wir tun, was wir nicht wollen, so sehen wir, dass wir Sünder sind. Deshalb hat uns Gott die 10 Gebote gegeben, hat einfach um uns die Augen zu öffnen, dass wir totale Gefangene sind. Deshalb haben wir Süchte und Abhängigkeiten. Sie sind ein Beweis, dass wir totale Gefangene sind. Und die Krankheit ist auch ein Beweis, dass der Mensch ein nicht freies Wesen ist, sondern gefangen. Es kann nicht seinen Willen tun. So, die schwerste Aufgabe Gottes ist es, dem Menschen seine innere Not zu zeigen. Kann Gott das nicht tun, ist alles verloren. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, so hat er es nur in jeder Generation bei wenigen geschafft. Die Frage ist nur, wird es bei dir und bei mir schaffen? So, die einzige Lösung, wie Gott sich das geplant hat, ist, als Adam und Eva sich von Gott trennen und sagen, ich bin Gott, da sterben sie. Ihr Leben ist ein totes Leben. Und da wir alle aus Adam kommen, sind alle ihre Nachkommen Totgeburten. Sie sind geboren in Unreinheit. Deshalb muss Gott, um den Menschen aus seiner Not zu holen, muss er in diesen Menschen hineinkommen. Weil nur der Mensch kann wieder die Verbindung zu Gott aufnehmen. Gott kann die Verbindung zu Menschen nicht aufnehmen, weil es ist nie Gottes Aufgabe, sich an die Quelle oder dass die Quelle sich an den sie braucht, bindet, sondern immer die Quelle muss sich binden. Aber der Mensch kann sich jetzt nicht mehr binden. Er ist komplett getrennt. Deshalb musste Gott in diesen Menschen hineinkommen. Das heißt, der Christus wird Mensch. Er kommt zur Hälfte von Maria und zur Hälfte von seinem Vater. Er hat zwei Naturen und dadurch ist er automatisch bei seiner Zeugung als Mensch an Gott gebunden. Er muss in seinem Leben das, was er aufgenommen hat, das, was uns von Gott trennt, diese Eingangstür, die sagt, ich bin Gott, diese falsche Identität, musste er in sich selbst töten. Als er rief, es ist vollbracht, war das getan. Und dann starb er, um aus dem alten Leben ein neues Leben zu machen, das ewig ist. Es gibt keine Erlösung im alten Leben. Es gibt nur einen Ausweg aus dem alten Leben und den hat Christus gemacht für jeden. Er musste es in sich selbst tun. Und jetzt komme ich zum Leben. Ich bin geboren mit der falschen Natur und ich kann erkennen, dass ich kaputt bin und ich kann sehen, aha, ich muss aus diesem Leben raus. Der einzige Weg, aus diesem Leben rauszukommen, ist der Tod. Und ich muss durch den Glauben in das neue Leben kommen. Dadurch bin ich ein neuer Mensch. Dadurch werde ich errettet. So wird jeder errettet durch den Glauben, Adam und Eva. Und jeder, der je errettet werden wird, kann nur errettet werden, indem er aus diesem alten Leben, in dem er geboren ist, herauskommt, herausstirbt sozusagen. Aber wenn er nicht einmal sieht, dass das Leben falsch ist, wird er immer versuchen, dieses alte Leben zu reformieren. Das ist der furchtbare Kampf der Religionen. Sie haben nicht verstanden, dass nur durch den Glauben wir ein neues Leben haben. Sie wollen mit aller Macht das alte, nicht lebensfähige Leben erhalten. Das geht nicht. Ich möchte das nochmal an mir zeigen, an meinem Verhältnis. Christus kam auf diese Welt und hat hier gelebt und er war ein Kind seines Vaters und ein Kind der Maria. Er hatte beide Naturen, er hat aber nur auf dieser einen gelebt. Dadurch war er sündlos und heilig. Er musste aber am Kreuz diese alte Natur wegtun. Er musste ein Leben in sich verändern, damit er für unsere Erlösung fähig ist. Dann in der Auferstehung hat er eine neue Kreatur geschaffen und ist sozusagen der zweite Adam. Er kam also in dieses erste Leben hinein, um das zweite Leben zu schaffen, um einen Ausweg zu finden für jeden, der in diesem Leben geboren wird, um frei zu werden. Und jetzt als Hohepriester im Himmel arbeitet er daran, dass er sein Volk hilft, dass es sich innerlich reinigt. Und er kommt sehr bald als König wieder. Jetzt bin ich das, ich habe nur eine sündige Natur, mit der ich geboren bin. Und in diese sündige Natur habe ich nie eine gute Tat getan. Alles, was ich getan habe, war falsch. Und am 7. Juni 2003 kam dieser Austausch in meinem Leben. Mein ganzes sündiges Leben ging in Christus über und ich bekam sein perfektes Leben. Und dieses perfekte Leben deckt komplett meine Vergangenheit zu, weil in dem neuen Leben habe ich nie gesündigt. Weil in dem neuen Leben, mit dem Christus auferstanden ist, gibt es keine Fähigkeit mehr zur Sünde. Und somit kriege ich Vergebung für mein Leben, weil es ist ja jetzt zu Christus gegangen und ich habe das Neue. Und ich habe das noch öfters erklärt, ich will es nur hier des großen Überblicks willen erklären. Aber nach dem 7. Juni 2003 musste und begann ein Kampf zwischen der neuen Natur und der alten. Und ich muss jeden Tag zum Kreuz gehen und ich muss jeden Tag das wegschneiden, was mich hindert im Wandel, das mich hindert und mich selbst betrügt. Ich muss diesen Betrug kreuzigen. Das ist der Prozess, in dem wir uns befinden. Und dieser Prozess muss abgeschlossen werden. Er muss dazu kommen, dass das Leben Jesu komplett mein Leben wird. Das ist Vergebung und Befreiung. Und es kommt der Zeitpunkt, ich möchte aufmerksam machen auf dieses, wo das äußere Leben, das heißt das Kleid Christi, das, was Jesus mir quasi gibt durch den Tod am Kreuz, das heißt, ich habe sein Leben für meines. Aber jetzt muss Gott in der Erlösung etwas schaffen, wo sein äußeres Leben gleich wird mit meinem inneren Leben. Das ist der Abschluss des Werkes der Erlösung. Ich muss aus dem Herzen von innen heraus so leben wie mein Heiland. Ich weiß, die meisten Menschen glauben nicht daran, aber das ist der Zweck des Heilsplans. Und wenn Jesus kommt, braucht er ein Volk, dessen Innenleben gleich ist mit dem Leben Christi. Sie leben nach außen. Deshalb brauchen sie auch keine Vergebung mehr, weil sie sündigen nicht mehr. Das Leben Jesu ist durch den Glauben ihr eigenes Leben geworden. Das ist Erlösung und nichts anderes. Jeder, der etwas anderes predigt, predigt nicht die Wahrheit. Christus muss mein Leben werden. Und deshalb brauche ich natürlich jeden Tag einen Teil seines Lebens, das mich äußerlich abdeckt. Aber es wird mich nur äußerlich abdecken, bis es eins wird mit dem Innenleben. Die zwei Linien müssen sich treffen. Zumindest bei denen, die am Ende die Zeugen Jesu sein werden für sein zweites Kommen, die Vorbereiter für sein zweites Kommen. Und wenn er kommt als König, ist er derjenige, der uns dann umwandelt in die neue Kreatur. All das hier leben wir durch den Glauben. Durch den Glauben nehmen wir Christus an und wir werden so wie er. Die Bibel sagt das so deutlich an so vielen Stellen. Ich nehme nur die eine Stelle aus Hesekiel 36, wo er sagt, und das hat mich sehr berührt heute Morgen, als ich gelesen habe, von Vers 26, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem fleischernen wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das ist dieser Prozess. Und ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ihr seht, dieser Mensch hier, der hier angekommen ist, der tut Gottes Werk, weil das Leben Jesu sein Leben durch den Glauben geworden ist. Alles andere führt nirgendwo hin. Die Offenbarung sagt ganz deutlich, hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die, die da halten, die Gebote Gottes. Man kann kein Gebot halten, es sei denn, man hält sie alle. Es gibt ja nur eins in dem Sinne, sie sind aufgeschrieben in den 10 Worten. Du kannst das Gebot hier nicht halten. Auch hier nicht, auch hier nicht, auch hier nicht, auch hier nicht. Die einzige Möglichkeit, das Gebot zu halten und nach den Rechten Gottes zu wandeln, ist, wenn du das Leben Jesu vollkommen hast. Das ist die einzige Lösung. Zu keinem anderen Zeitpunkt kann ein Mensch vollkommen sein. Natürlich wächst er hier. Und wenn hier irgendwo er stirbt, dann stirbt er als Erlöster, weil er hat ja das Leben Jesu dort in sich. Er hatte nur nicht die Möglichkeit, bis zum Ende zu kommen. Aber wir, die wir in diesen letzten Tagen leben, wenn wir zu denen gehören wollen, die auf dem Berg Zion stehen, zu den übrigen, dann müssen wir diesen Zustand erreichen. Wir müssen dazu fähig sein, Gottes Gebote und Rechte zu halten und zu tun. Und das kannst du nur, wenn du vollkommen bist. Niemand, der nicht vollkommen ist, kann das Gesetz halten. Das Gesetz ist bis dahin immer nur für ihn ein Zuchtmeister, jemand, der ihn hinweist, dass er einen Erlöser braucht. Erst dann bist du Erfüller des Gesetzes, wenn du vollkommen bist. Ich hoffe, das ist klar geworden. Der Zeitraum des Ablaufs des Erlösungsprozesses, wir haben die Skizzen durchgegangen, es sind 6000 Jahre und 7000 ist im Himmel das Gericht. Schauen wir uns nochmal als Zusammenfassung an und wollen dann zur praktischen Anwendung heute kommen. Die Befreiung des Menschen aus dem Selbstbetrug ist der Zweck der Bibel. Sie soll zum Dienst befähigen und sie soll dazu führen, dass wir mit Gott kommunizieren können. Jetzt hat sie einen Inhalt. Die Erklärung der Herkunft des Menschen. Der Mensch ist von Gott geschaffen. Er ist Gottes Geschöpf. Was ist die Ursache des menschlichen Problems? Die Ursache des menschlichen Problems ist, er glaubt einem Geschöpf. Das ist das Problem. Er isst das Wort eines Menschen, eines Geschöpfes. Adam und Eva essen nicht das Wort Gottes. Sie essen das Wort Luzifers. Was hat sich dadurch in ihnen verändert? Sie haben eine falsche Identität bekommen. Ihr Eingang ist jetzt verdorrt. Sie können nichts mehr Richtiges tun. Die Folge ist komplette Sklave Luzifers. Dass der Mensch heute eine Fähigkeit hat, Gott zu wählen, ist eine reine Wahl der Gnade. Wie kann er daraus erlöst werden? Gottes Sohn kommt in Adams Leben, um ihn zu befreien. Das ist ein innerliches Werk, das Christus in sich selbst tut. Und er schafft ihn neu in sich selbst. Er ist derjenige, der in dieses Leben hineinkommt, es befreit, das alte Leben zerstört, weil es nicht mehr lebensfähig war, und ein völlig neues daraus schafft. Das ist der einzige Weg der Erlösung. Einen anderen gibt es nicht. Und Paulus sagt, auch wenn ein Engel vom Himmel käme und etwas anders sage, dann sei er verflucht. Und der Zeitraum und der Ablauf des Erlösungsprozesses zusammengefasst sind 7000 Jahre, 6000 Jahre Kampf und 1000 Jahre Gericht. So beschreibt es die Bibel, so könnt ihr es nachlesen. Das der ganze Zusammenhang. Und wir haben gesagt, der Mensch lebt vom Brot Gottes und wir leben jetzt in dieser letzten Abschnitt dieser Weltgeschichte. Der geistige Zustand des sogenannten Volkes Gottes, der professionellen Christen, ist ein katastrophaler, der treue Zeuge, der nicht lügen kann, sagt, es ist Laodicea. Und Laodicea muss gereinigt werden, dafür muss Gott eine Not schaffen. Er bringt die Stunde nicht zur Zeit der Gemeinde Philadelphia, weil er sagt, dort in Vers 10 in Offenbarung 3, dieweil du bewahrt hast das Wort meiner Geduld. Das heißt, das Wort, hast dich bekehrt, du hast mein Wort bewahrt. Deshalb bewahre ich dich auch vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über die ganze Weltkreis zu versuchen, die wohnen auf Erden. So, hier ist die Gemeinde Gottes, weil sie das Wort Gottes bewahrt, weil sie das Wort Gottes isst, wird sie verschont. Aber Gemeinde Laodicea, die danach folgt, kann nicht verschont werden, weil bei ihr gibt es nichts, was sich an sein Wort hält. Diese Gemeinde sagt, von dieser Gemeinde sagt er, ich weiß deine Werke. Du bist nirgendwo. Du bist weder kalt noch warm. Du denkst, in Vers 17, ich bin reich und habe gesatt und bedarf nichts. Und weiß nicht, dass du bist elend, jämmerlich, arm bin und bloß. Das ist der Zustand des Volkes Gottes. Wie soll er mit diesem Volk Gottes heute das Werk vollenden, das er sich vorgenommen hat? Weil er hat gesagt, ich habe mein Volk nicht gerufen für sich selbst, sondern sie sollen das Licht und Salz der Erde sein. So eine Gemeinde kann nie Licht und Salz der Erde sein. Deshalb muss er den Prozess der Sichtung bringen. Und die Sichtung und der Kampf, dort wo er beginnt, dort endet er auch. Er begann bei dem Hören auf ein Geschöpf und er endet bei dem nicht mehr Hören auf ein Geschöpf. Aber der Kampf wird sich dadurch entfalten, indem es um Menschengesetz gegen Gottes Gesetz ist. Und wie soll hier jemand bestehen, der Gottes Gesetz nicht kennt? Weil die Menschen, die Menschengesetze verkaufen, werden sie als Gottes Gesetze verkaufen. Weil wie geschieht Sichtung? Wodurch wird die Gemeinde gesichtet? Es sind zwei grundlegende Sachen. Durch ihr Lehren, durch falsches Verständnis der Schrift und durch Krisen, durch äußere Schwierigkeiten, durch Not, durch Verfolgung. Weil beides wirkt zusammen und reinigt. Es bringt heraus, was tatsächlich dort ist. Der große Kampf wird nicht zu Ende gehen mit den Gegnern der Bibel. Sondern die Gegner der Bibel werden mit der Bibel argumentieren. Schaut euch zumindest, wenn ihr wollt, ein paar Nachrichten an, die religiösen Nachrichten. Man argumentiert heute mit dem Sabbat. Die Erde braucht einen Sabbat. Die Erde muss angebetet werden. Die Umwelt muss gereinigt werden. Wir müssen etwas außerhalb von uns tun. Der große Kampf geht um dieses Wort und um sein Verständnis. Für die ganze Welt. Wer wird bestehen, wenn dir Menschengesetz als Gottesgesetz verkauft wird? Wie sollst du stehen, wenn du das Gottesgesetz nicht kennst? Wenn ich mir jetzt anschaue, wie auch in unserer Gemeinde in den USA eingetreten wird für Black Lives Matter, für diese Bewegung, auf deren Plakat das Symbol eine Faust ist. Und dann steht da drunter Peace Walk, das heißt Friedensweg oder Friedensgang. Meine Lieben, haben wir vergessen, was eine Faust bedeutet? Egal welches Wort da unten steht, wenn du Frieden mit einer Faust machen willst, dann ist das Zwang und dann ist das der Teufel. Aber wir wollen doch gegen Gleichheit der Menschen, sicherlich. Aber es geht doch nicht um die Gleichheit der Menschen. Es geht um Zwang, es geht um Beherrschung. Und es wird immer so sein, wie es war. Eine Minderheit wird immer versuchen, die Mehrheit zu beherrschen. Und dafür steht das Symbol der Faust, der Gewalt. Es ist das Symbol des Teufels. Und wir als Adventisten denken, wir stehen ein für eine gute Sache. Wenn das Sonntagsgesetz kommt und das Mahlzeichen des Tieres, wird es eingeführt als eine gute Sache. Zum Schutz des Menschen trägst du eine Maske, zum Schutz des Menschen hältst du Abstand, zum Schutz der Erde müssen wir den Sabbat einführen. Und der Sabbat wird so eingeführt, wie die Juden ihn verstanden, so wie zur Zeit Christi. Du nicht durftest am Sabbat dein Bett tragen. Jesus heilt den Mann am Teich Bethesda in Johannes 5 und sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und dieser Mann war der Einzige am Sabbat, der sein Bett trug. Und er musste mit seinem Bett, wisst ihr, wohin gehen? Er musste in den Tempel gehen, er musste sich dem Priester zeigen, dass er wieder gesund ist. Und er musste Opfer bringen. Weil die Ursache seiner Krankheit war die Sünde. Jetzt war er rein, aber jetzt musste er ein Opfer bringen, um das zu besiegeln. Und er musste mit seinem Bett ins Tempel gehen. Und jeder sah ihn. Und man hat ihn nur deshalb wahrscheinlich nicht gelünscht, weil Jesus auch irgendwo mitging. Aber man hätte Jesus fast gelünscht. Weil er hat ihm ja gesagt, nimm dein Bett heute und geh. Die Geschichte wird sich immer wiederholen. Man wird mit der Bibel Menschengesetze erzwingen. Und wer mit der Bibel Menschengesetze erzwingt, ist vom Teufel. Ganz egal, was er sagt. Ganz egal, für welches Gute er sich einsetzt. Wenn das Gute erzwungen werden wird. Aber es ist noch schlimmer. Dieses Gesetz wird nicht nur das Gute erzwingen. Es wird dich sogar zwingen, das Böse zu tun. Das ist noch schlimmer. Das heißt, du musst ja, wenn du das Gute erzwingen musst, musst du ja automatisch die Freiheit dem anderen wegnehmen. Wie sollst du es denn sonst tun? Was ist Gewalt? Was ist die Faust? Etwas anderes als die Freiheit wegnehmen. Es ist erstaunlich, dass kein Adventist auf die Straße gegangen ist von der Führern um Freiheit willen. Aber jetzt verwechselt man Rassismus und Freiheit. Man sagt, oh, unsere Pioniere waren auch gegen Rassismus. Die Pioniere waren immer schon gegen Rassismus, aber sie haben für die Freiheit reagiert und nicht für Rassismus, weil Rassismus ist nur ein Tüpfelchen vom Übel. Das wahre Übel ist die Wegnahme der Freiheit. Und dafür schreibt die Bibel, dass wir stehen sollen für die Freiheit. Wir brauchen sie natürlich nicht von Menschen, aber Freiheit ist das höchste Gut. Es ist das Zentrum der geistigen Bedürfnisse, der Liebe. Dort, wo jemand gezwungen wird, das Gute zu tun, gibt es keine Liebe. Dort gibt es auch keinen Gott. Dort gibt es keinen Gott. So, wir werden also gezwungen, das Böse zu tun, weil wir gezwungen werden, das Gute zu erzwingen. Meine Lieben, und das alles im Namen Gottes. Also, wenn ich Gottes Gesetz jetzt nicht kenne, dann wird man mir mit der Bibel mit den ganz schönen Sachen für eine noble Sache eintreten, wird man mich dazu bringen, Menschengesetze anzunehmen. Und wer heute nicht aufwacht und das sieht, für den sehe ich sehr schwarz. So, was verhindert denn das richtige Verständnis der Schrift? Wir haben es das letzte Mal versucht anzuschauen. Das, was verhindert die Aufnahme der Schrift, ist nichts anderes, als dass wir die Schrift nicht kennen. Besser gesagt, falsch kennen. Schaut, es war so. Die Verkündigung des Evangeliums, als Christus seine Jünger wegschickte, war voller Wolken am Himmel. Es war nicht ein reines Evangelium, weil sie haben es ja selbst nicht verstanden. Sie haben Gottes Wort. Jesus hat ihnen gesagt, er ist gekommen, um zu leiden, um einen neuen Menschen zu schaffen. Sie schlafen im Garten Gethsemane, weil sie denken nicht daran, dass morgen die Not auf sie wartet. Hätte Gott jetzt nicht das Evangelium, hätte Gott jetzt die Jünger nicht losschicken sollen? Jesus sagt, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es nicht sagen. Deshalb sagt er, es ist gut, dass ich gehe. Ich schicke euch den Heiligen Geist und der muss euch reinigen. Der muss euch lehren, das, was ihr nicht verstehen konntet und könnt, weil ihr voller Irrtümer seid, die ihr aufgenommen habt von eurer Kindheit aus eurer Religiosität. Deshalb muss es eine Reformation geben. Hier am Ende ist die Sonne klar und hell und scheint ohne Wolke am Himmel. Und wir wissen, was die Sonne ist. Es ist das reine Evangelium. Das, was nichts in sich hat. Und den Prozess von hier nach hier nennt man Reformation. Reformation. Die Gemeinde hat den Heiligen Geist bekommen zu Pfingsten. Aber sie hatten Irrtümer, die waren sehr groß. Sie hatten den Irrtum, dass der Messias kommt, um sie von außen zu befreien. Jetzt hat ja Christus ihnen das erklärt, dass es anders ist. Und sie haben es irgendwie verstanden und haben einen Teil zurückgetan. Aber den Juden, denen sie es brachten, die erwarteten nicht den Messias für die Veränderung ihres Herzens. Nein, die erwarten einen Messias, der sie aus den äußeren Umständen rausholt. Und dann hatten sie den Gedanken, der Messias ist nur für Juden. Damit sind sie losgegangen. Hätte Gott sie nicht losschicken sollen, weil sie im Irrtum waren? Doch, er hat sie losgeschickt. Aber er musste sie mit Wunden vom Himmel, der Petrus musste ein Gesicht dreimal kriegen, um klarzumachen, dass die Heiden keine unreinen Tiere sind. Und dass sie des Evangeliums würdig sind. Das war schwer in die Köpfe von Petrus und den Leitern der Apostel. Es waren doch alle die Apostel Jesu Christi. Als sie hörten, dass die Heiden dazukommen, haben sie sich erstmal gewehrt. Waren sie deshalb nicht Gottes Kinder? Sicherlich. Und als sie es dann geschluckt haben, die Pille, weil sie nicht anders konnten, weil sie sahen, der Heilige Geist in Apostelgeschichte 15 überzeugte sie, haben sie gesagt, okay, ja, jetzt, aber jetzt müssen sie Juden werden. Sie müssen sich beschneiden lassen. Sie müssen alle Feste, die wir feiern, aufnehmen. Das hat den Paulus, man könnte sagen, sehr viel gekostet, weil er hat sich unterstellt der Gemeinde. Und dann haben die Christen danach, wir gehen in der Geschichte vorwärts, gesagt, das Gesetz Gottes ist für die Christen aufgelöst. Und heute sind die Christen gesetzlos. Na, gibt es was Schöneres? Gibt es ein reineres Evangelium? Und man denkt, die Erlösung ist am Kreuz vollendet. Und wenn sie vollendet ist am Kreuz, warum sind wir noch hier? Es gibt so viele traditionell falsche Sachen, die Gott auch nicht herausholen konnte. Er wird es erst am Ende herausholen. Weil alles konzentriert sich hier auf das Verständnis des Gesetzes, auf Verständnis dessen, was zählt. Die ganze Gemeinde seit Christi, seitdem sie losgegangen ist, ist mehr und mehr, nachdem die Verfolgungszeit vorbei war, in Abfall getreten und wodurch? Durch falsche Lehren. Und all diese falschen Lehren waren die Irrtümer der Vergangenheit. Schaut euch an, sind die Nikolaiten, es ist die Isabel. Das sind Bilder der Vergangenheit. Das sind Übernahme von Sachen, die nicht stimmen. Aber kann Gott so das Werk vollenden? Konnte er mit Luther das Werk vollenden? Nein. Er hat mit Luther Licht gebracht, aber Luther war gegen den Sabbat, er war gegen das Gesetz. Luther war ein Hasser der Juden. Luther war, man könnte fast sagen, Rassist war er deshalb nicht, ein Reformator Gottes. Er war es. Zwingli, Calvin, die Calvinisten, was haben sie gemacht? Ein Teil Wahrheit hat sie erleuchtet, aber der alte Irrtum ist geblieben. Dann schauen wir uns die Bewegung 1800 an, die große Bewegung der Erweckung unter der Verkündigung von Miller, die Milleriten so genannt, die aus allen Kirchen zusammenkamen, um auf Jesus zu warten. Es war ein Werk des Heiligen Geistes, eine große Offenbarung der Macht Gottes. Dennoch hatten sie alle weder das Gesetz verstanden, noch verstanden, wofür die Botschaft da war. Sie haben die Prophetie richtig in der Zeit gedeutet, das Ereignis war falsch. Und sie mussten sich, als Christus nicht kam, entscheiden, alles wegzuwerfen oder zu forschen und zu schauen, ob sie sich reformieren müssen. Wisst ihr, Reformation ist das Allerschwierigste. Weil du liebst ja das, was du von Kind auf gelernt hast. Wie sollst du es ablegen? Und wir haben heute eine Lehre, die ich weil sie aktuell ist. Und das ist die Lehre von der Ansteckung. Das heißt, dass es ansteckende Krankheiten gibt. Ich muss euch sagen, als diese Geschichte anfing in diesen Monaten Februar und ich herumreiste und ich habe die Frage der Ansteckung noch nie gelöst gehabt davor. Ich habe zwar immer gesagt, dass es nicht von etwas Äußerem abhängt, die Krankheit, sondern von etwas Innerem, aber ich hatte das Thema der Ansteckung nie wirklich ins Kreuzfeuer genommen und gesagt, stimmt's oder stimmt's nicht, weil du übernimmst es ja aus dem Studium, du übernimmst es von klein auf, jeder spricht von Ansteckung, dass sie irgendwo angesteckt. Und jetzt musste ich und ging ich in eine Sache hinein, die mich zerrissen hat. Und die Sache war die, ich reise herum, ich bin auf Flughäfen, das war in der Zeit, Januar, Februar, und mich trifft es nicht, aber ich nehme hier diesen Keim und spuck ihn dann aus auf die erste Reihe, wo mir zuhören oder die Menschen, denen ich am Ausgang die Hand geben oder den Patienten, die ich betreue und persönlich berate. Und du kannst nicht, ohne dass du etwas ausspuckst, aus dir tun. Und ich fing an zu denken, wenn ich jetzt irgendwo, weil ich bin durch Asien gereist, dieses Virus aufgenommen habe, und verteile es jetzt überall, wo ich gehe. Und muss dann hören, dass der eine, der an meinem Seminar war, ist gestorben und dann ist der andere und der andere. Und ich habe mir Szenen ausgemalt. Die haben mich innerlich zerrissen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss mich der Sache stellen. Und ich habe gesagt, Herr, wenn ich als Gesunder eine Gefahr sein kann, um etwas Unsichtbares aufzunehmen und es irgendwo zu verstreuen, und da ich ja so viel unterwegs bin, hätte ich Tausende anstecken können. Stellt euch vor, die alle gestorben wären oder krank geworden wären, nur weil ich sie bespuckt habe. Weil ich irgendwo in die Hand gereicht habe. Aus Liebe Kannst du den Gedanken tragen? Und als ich gemerkt habe, dass dieser Gedanke mich zerstört, wusste ich, er kann nicht wahr sein. Weil alles, was zerstört, ist eine Lüge. Aber ich musste herausfinden, wo ist die Lüge? Wenn die Ursache der Krankheit die Sünde ist, was ja ein innerer Prozess ist, des Geistes, und die Sünde nicht übertragbar ist, dann kann die Krankheit auch nicht übertragbar sein. Wenn ich als Arzt eine Gefahr bin für meine Patienten, dann muss ich mein Arztsein zur Seite legen. Wenn ich Gefahr bin, einfach dadurch, dass ich, ohne dass ich will, jemandem die Hand gebe oder anspucke oder was auch immer. Das ist so etwas Teuflisches. Das ist so etwas Antigesetzliches, wie es nur gibt. Aber es hängt, die Leute haben sich sogar das Leben genommen, einige, weil sie es nicht ertragen konnten, jemanden angesteckt zu haben. Sie kommen gut davon, weil sie angeblich ein gutes Immunsystem haben. Und der andere, der keins hat, deshalb hat man ja alle abgeschottet. Das ist ja die Idee. Wir müssen uns die Ansteckung unter die Lupe nehmen. Und wir werden es tun in den nächsten Stunden, weil wir müssen ganz klar wissen, was kommt ja jetzt heute, Bibelleute kommen und sagen, in der Bibel steht die Ansteckung. Und sie zitieren sogar Ellen White, die auch glaubte an die Ansteckung. Und jetzt müssen wir uns Rechenschaft geben. Können wir das aufnehmen? Hier, was nicht dem Gesetz entspricht. Ganz egal, wer es gesagt hat. Der Petrus blieb ein Jünger Jesu, auch wenn er das Gesetz brach und die Heiden nicht liebte. Paulus blieb ein Jünger Jesu, auch wenn er sich der Gemeinde unterstellt hat und ihre Worten geglaubt hat. Auch die Gemeinde blieb seine Gemeinde über diese Jahrtausende, auch wenn sie voller Irrtümer war. Aber jetzt, am Ende der Zeit, muss das Evangelium völlig rein sein. Weil das Verständnis des Gesetzes, wodurch allein Reformation kommen kann, muss völlig erkannt sein. Das sagt die Schrift voraus. Und ich habe es gelesen am Eingang. Die Sünde muss klar definiert sein und sie muss jedem, dem man sie erklärt, weg sein. Die Natur des Menschen muss erklärt sein. Ich muss wissen, woher kommt, was kommt. Ist die Erlösung ein äußeres Geschehen oder ein inneres Geschehen? Das Problem des Menschen muss ganz klar bewusst werden, dass es ein inneres ist und nicht ein äußeres. Der Erlöser kam, um uns von einer inneren Situation zu befreien, um uns frei zu machen aus der Gefangenschaft des Irrtums unseres Herzens. Und er muss demonstrieren, dass er es geschafft hat durch seine Auserwählten. Demonstriert er, dass die Liebe Gottes kann nur dann hervorkommen aus einem Menschen, wenn er komplett befreit ist. Bevor sind alle seine Taten gemischt. Er ist noch nicht vollkommen, wenn er nicht komplett aus der Liebe Gottes und aus dem Leben Gottes lebt, aus dem Leben Jesu. Wenn er noch hin und her in diesem Kampf besteht, dann tut er etwas aus der alten Natur, dann demonstriert er, dass er noch ein Gefangener des Satans ist und wenn es nur noch in einer einzigen Kleinigkeit ist. Die Welt kann nicht beendet werden, wenn Gott nicht durch seine 144.000 eine komplette Befreiung demonstriert. Menschen, die er setzt vor die ganze Welt zum Zeugnis. Und das wird unser Thema sein des nächsten Quartals. Ein Zeuge in dieser letzten Zeit muss ein wahrer Zeuge sein. Er muss die Wahrheit zu 100% darstellen und nicht nur einen Teil davon. Sonst kann der Mensch nie zu einer endgültigen Entscheidung kommen. Sonst ist der Erlösungsplan nicht zu dem Punkt gekommen, den Gott wollte, dass er kommt. Aber er hat sich ihn so gestellt, er hat es uns in seinem Wort klar gemacht. Hier ist die Demonstration der Liebe Gottes im Menschen, der völlig befreit ist vom Irrtum und durch das Leben leben, durch den Glauben das Leben Jesu lebt. Das ist das, was wir in den nächsten Stunden studieren wollen, weil wir wollen zu denen gehören, bevor noch das Sonntagsessen oder wenn die Sichtung zu Ende ist, dass wir zu dieser kleinen Gruppe gehören, die weniger als 10% sind. 10% ist eine hohe Zahl von denen, die heute gläubig sind. Es ist wahrscheinlich viel, 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 viel weniger. Aber wer auch immer, die Frage ist ja nur, bin ich dabei oder nicht? Weil dann haben wir ein Evangelium zu verkündigen, das rein ist. Und dieses reine Evangelium wird Milliarden von Heiden bekehren. Weil sie werden die Reinheit Gottes sehen, in Menschen offenbart. Und diese Reinheit wird sie überzeugen. Und sie werden sich nicht nehmen nach diesen, die sie zwingen wollen, die mit Fäusten etwas erreichen wollen, die mit Gesetzen den Menschen in eine Kette legen wollen. So was gibt es nicht. Sie werden sagen, ihr seid die Freien. Wer in der Liebe Gottes ist, ist völlig frei. Weil dort, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Da gibt es keine Faust, mit der man andere zwingen will, das zu tun, was richtig ist. Das ist Gefangenschaft. Das ist luziferisches Gut. Deshalb braucht Gott eine reine Gemeinde. Ja, es werden wenige sein. Und er wird die, die alle dazu kommen, durch schwere Zeiten zur Ruhe legen, bis am Ende nur noch die da sind, die komplett Satans Nachfolger sind und die 144.000, die versiegelt sind, die rein sind. Und so kann Jesus niemanden mehr retten. Und so kommt er aus dem Heiligtum. Und dann kommen die 7 Plagen auf all die, die hier versucht haben, die Leute unter sich zu halten. All die, die dieses Wort verdreht und verurteilt haben, sie werden nach den Worten des Geistes der Weissagung 10-mal mehr geplagt werden hier. Und sie verdienen es. Sie verdienen es. Ja, sie sind nicht verantwortlich, dass ihnen die Menschen folgen, aber sie sind verantwortlich, dass sie, die von Gott vorher dahingestellt worden sind, das Licht zu sein, sie waren Finsternis. Sie haben demonstriert mit der Faust. Diese Menschen werden sehr schwer haben. Der Hauch Christi wird sie töten, wenn er kommt in den Wolken des Himmels. Und dann gibt es das Millennium, die 1000 Jahre im Himmel der Erlösten und Satans allein auf Erden, die 1000 Jahre des Gerichts, wie Offenbarung 20 sie beschreiben. Und dann gibt es das dritte Kommen mit dem Jerusalem, das neue Jerusalem kommt auf die Erde mit den heiligen Erlösten. Das beschreibt die Bibel sehr deutlich in Sacharja und an anderen Stellen. Und dann gibt es das Endgericht und die Reinigung der Erde. Und das Ganze ist vorbei. Möge Gott uns helfen, in dieser Auseinandersetzung der letzten Tage. Es geht um Menschengesetz oder Gottes Gesetz. Aber Vorsicht, Menschengesetz wird als Gottes Gesetz verkauft. Das hat Satan schon immer so gemacht. Er hat der Eva das Wort im Mund verdreht. Er hat gesagt, nein, Gott hat doch nicht so gesagt. Er hat doch gesagt, ihr werdet leben. Ihr werdet nicht sterben. Wie sollt ihr sterben? Damals hat er noch keine Bibel, aber jetzt hat er eine Bibel. Die hat er gut durchforscht. Und er weiß, wie er die Dinge stellen soll, damit er die Menschen verführt, dass sie Menschengesetze aufnehmen. Aus der Bibel heraus. Mit der Bibel argumentiert. Das ist der Verführung, würde ich sagen, der Verführung. So, wenn du heute nicht weißt, was Gottes Gesetz ist, wenn du heute nicht die klare Brille hast, zu unterscheiden, dass du weißt, wie du dieses Wort verdauen sollst, dann hast du ein Problem. Du hast natürlich ein Problem für dich, aber du kannst dann nicht Licht und Salz dieser Erde sein. Aber wir sind ja gerufen. Und ich möchte zu diesen gehören, die die Wahrheit und die Reinheit komplett erreicht haben im Charakter und verstanden haben. Weil es geht ja Hand in Hand. Du kannst nicht die Wahrheit komplett verstehen und den Charakter komplett haben. Nein, es muss hundertprozentig sein. Beides. Und dahin wollen wir gelangen. Und dazu schenke uns Gott die Gnade, dass wir für ihn stehen können. Mit allem, was wir sind. In Reinheit, in Heiligkeit, in Weisheit und Erkenntnis aller Dinge, die zählen für die Erlösung des Menschen. So ist meine Frage jetzt am Schluss. Wo möchtest du stehen? Gibst du die Rechenschaft, dass wir heute hier stehen und dass die Zeit von hier zu hier gering sein wird? Die Sichtung hat begonnen mit dieser ersten Krise. Die zweite ist ja schon gekommen jetzt durch die rassistische Diskussion. Und es werden die Krisen folgen. Sie werden nicht aufhören. Weder die Krankheit wird aufhören, noch der Rassismus wird aufhören. Es wird alles sich nacheinander kommen und wird sich erheben zu einem einzigen Wall. Wer wird bestehen? Gebe uns Gott die Gnade, dass wir jetzt unsere Hausaufgaben machen, dass wir jetzt alles klären in unserem Geist, dass wir alles austun, was falsche Lehre ist und die Wahrheit komplett haben, die nur durchs Gesetz verstanden werden kann und damit das Leben Jesu komplett aufnehmen und durch den Glauben dieses Leben Jesu ausleben. Das ist unser Ruf, das ist unser Leben und das ist unsere Zukunft durch die Gnade Gottes. Amen.